Wenn man das Weihnachtsbaum aufstellen im positiven Sinne gut hinter sich gebracht hat, dann kann Weihnachten kommen. Oder ich habe überhaupt kein Problem mit WTT. Die entscheidende Geschichte ist, man muss gemeinsam Lösungen entwickeln.
Wir müssen noch ein Lied singen, ne?
Ist nicht dein Ernst. Ich habe gedacht, das hast du vergessen. Wir waren so im Flow. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Ho, 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 Richard, ho, ho, ho. Wie laufen die Weihnachtsvorbereitungen im Hause Brause?
Ho, 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 vom draus vom Wald, da komme ich her, hätte ich fast gesagt. Weil, so ganz, ganz viel haben wir draußen im Augenblick gar nichts zu tun. Also es steht, die Weihnachtsvorbereitungen sind sozusagen abgeschlossen und jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Entgegen der klassischen Weihnachtstradition im Hause Brause haben wir unseren Weihnachtsbaum sogar schon aufgestellt und geschmückt.
Tatsächlich, seid ihr so die am 23. Aufsteller, wie ja. Meine Eltern auch? Okay.
Absolut, absolut. Weißt du, ab einem gewissen Alter hält man an Traditionen und Ritualen fest.
Das stimmt, aber ich habe das nie verstanden, weil für mich ist Weihnachten am 27. gelaufen. Warum stellen wir den Baum dann erst am 23. auf? Also wir, bei uns steht das schon seit Nikolaus, glaube ich. Und er lässt die Flügel noch nicht hängen.
Ja, also ist eine ganz wichtige Sache, dass eben, das ist ja so ein Männerding, den Weihnachtsbaum gerade in den Weihnachtsbaumständer zu bekommen. Ich habe das dieses Jahr auch ganz klassisch gemacht, auf dem Boden zu liegen, um dann eben den Weihnachtsbaum da gerade rein zu buxieren. Ich bin am Überlegen, ob ich mal zu Aldi gehe und so einen Patent-Weihnachtsbaumständer kaufe. Ich glaube, dann würde es etwas einfacher, hat aber natürlich nicht diesen Kultfaktor.
Also ich kriege das gar nicht gebacken. Ich habe jetzt das eigentlich erst uns der zweite Weihnachtsbaum, weil wir seitdem erst quasi die Räumlichkeiten dafür haben und er ist einfach so krumm, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe auch nur so einen ganz billigen Ständer, ich glaube, das ist auch das Problem. Und wir kaufen auch immer so schlechte Weihnachtsbäume, weil meine Frau sagt, die kauft ja keiner, deswegen kaufen wir die. Und dann kann ich zumindest auf den Baum schieben, aber eigentlich ist es so, dass der einfach total krumm aufgestellt ist. Das, ja. Es ist aber auch eine Wissenschaft für sich, deswegen, naja.
Ja, das ist, wenn man das Weihnachtsbaum aufstellen im positiven Sinne gut hinter sich gebracht hat, dann kann Weihnachten kommen, dann gibt es nicht ganz so viel Stress.
Das stimmt. Bist du Weihnachtstyp oder bist du eher so froh, wenn es rum ist, Weihnachtstyp?
Ach, so ein bisschen Weihnachtstyp bin ich schon. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass Heiligabend es ganz, ganz viele Telefonate gibt. Und insofern ist es manchmal gar nicht schlecht, so ein bisschen runterzukommen. Also mit Frau, zwei Kids und einem Hund sind wir ja wirklich auch eine etwas größere Familie, hätte ich fast gesagt. Und ist schon ganz schön, dann manchmal ein bisschen runterzukommen.
Bei einem Weihnachtsfilm zum Beispiel, hast du einen Weihnachtslieblingsfilm?
Ich habe tatsächlich, oder wir haben ein so ein Klassiker, der kleine Lord. Oh, der ja, wird immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise Weihnachten geguckt und jeder weint. Jedes Mal.
kommt der nicht immer sonntags vor Heiligabend oder so auf dem Öffentlich-Rechtlichen? Ich glaube, es müsste mal gucken, dass der sogar jetzt am Wochenende wieder kommt, glaube ich. Also das finde ich aber auch sehr schön. Also bei mir gehört er auch zu den Top 3 und ich schaue mir aber auch viel an, auch diesen ganzen Kram auf Netflix, aber die sind natürlich überschaubar.
Ich gebe noch einen klassischen Weihnachtsfilm. Ich glaube von 1946, Das Leben ist schön oder so ähnlich.
Ja,
ist ein Schwarz-Weiß-Film. Den haben wir tatsächlich auch mal angeguckt. Also wir waren so auf dem Retro-Trip eine Zeit lang jetzt.
Ja, oder halt der Cringe. Aber damit mit Cringes hast du wahrscheinlich auch genug zu tun in deinem beruflichen Alltag.
Ja.
Wie ist das eigentlich als Profi vielleicht? Ich meine, du hast ja engen Kontakt zu deinen Spielern, du warst selber Profi. Wie feiert man da Weihnachten? Kann man da die 5 Mal grad sein lassen oder ist man dann doch auch diszipliniert an Weihnachten?
Ach ja, also ich denke, wichtig ist zwischendurch, dass man eben auch mal Fünfe gerade sein lässt. Die meisten der Jungs und Mädels, die gucken ja dann schon, dass sie ja vielleicht dann doch irgendwie mit den Eltern oder zu den Eltern da was machen. Und ich weiß gar nicht, ich müsste es mal so Revue passieren lassen, welcher der Jungs und Mädels selbst kocht mittlerweile. Das muss ich nochmal genau eruieren. Oftmals ist es so, dass sich viele ganz, ganz darauf freuen, wenn ja, wenn Mama oder Papa dann den Weihnachtsbraten oder die Weihnachtsgans zubereiten. Aber ich müsste das nochmal jetzt nachchecken, ob der ein oder andere nicht in die Kochphase eingetreten ist. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Timo Boll herausragende Spare Ribs macht, auch wenn da was nicht unbedingt jetzt der Weihnachtsbraten ist.
Was gibt's bei euch? Ich meine, du als Son of a Butcherman, als ja. Metzgersohn, was gibt's bei euch an Heiligabend oder an Weihnachten?
Also das ist schon klar. Wir haben ein asiatisches Rindfleischgericht. Ach. Mongolian Beef.
Ach du ja, liebes das, bisschen, das ist aber wenig traditionell.
Das ist wenig traditionell, das ist eine Spezialtradition im Hause Brause. Das habe ich vor, schlag mich tot, ich bin jetzt 52, das habe ich vor 30 Jahren oder etwas weniger als 30 Jahren von Horacio Pintea und Geng Lijun, die in Steinhagen mit mir gespielt haben, mir mal abgeguckt und aufgeschrieben und da koche ich tatsächlich. Da stehe ich am Herd.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn was übrig ist, kannst du es mir vielleicht schicken oder ich hole es ab. Ja, bei uns gibt es immer so diese schlesische Bratwurst, hätte ich was gesagt, als Franke Bratwurst. meine Großeltern kommen ja aus dem polnischen Teil von Görlitz und also aus Schlesien okay. quasi. Und da gibt es diese Kalbsbratwürste und die gibt's schon immer. Und die gibt es auch hier. Es gibt ja viele schlesische Metzger auch, glaube ich, hier, also mit Wurzeln. Deswegen werden die auch relativ weit verbreitet verkauft. Aber du kommst ja, glaube ich, aus der anderen Richtung ursprünglich. Deswegen,
Ja, also ohne jetzt in die Geschichte der Brauses zu weit reinzugehen, also meine Großeltern, die sprachen tatsächlich noch Tschechisch.
Okay.
Da sind die Wurzeln, ja. Und ja, wen's mal interessiert, weißt du, wir sind ja eine langweilige Familie, Urgroßvater hieß Richard, mein Urgroßvater Richard, mein Großvater, mein Vater und ich auch. Also wir haben diese Richard-Tradition und die habe ich ein klein wenig gebrochen.
Wollte ich gerade sagen.
Mein Ältester hat als Zweitnamen den Richard.
Sehr gut. Ja, doch dann traditionell.
Ja.
Richard, ich habe aber dann auch passend zu Weihnachten habe ich für dich auch ein kleines Weihnachtsquiz vorbereitet. Und ich dachte mir, je nachdem, wie gut du abschneidest, müssen wir oder du oder wir am Ende singen oder nicht.
Okay, ich bin gespannt.
Stehst quasi so unter Druck wie seit, ich würde fast sagen, Rio de Janeiro 2016 nicht mehr.
Okay, jetzt geht mein Puls und mein Herzschlag natürlich hoch. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Warte mal, ich muss mal zählen. Ich habe fünf Fragen, ja. Pass auf, die erste ist leicht, glaube ich. Wann fand die erste Weltmeisterschaft in Deutschland statt?
Also.
Achso, war aber kurz. Das dürfen natürlich alle daheim mitraten. Und wer alle Fragen richtig hatte, darf uns dann auch gerne schreiben. Wir sind auch gut, glaube ich. Okay, darfst antworten. Weißt du es?
Okay, aus dem Kopf raus?
Ja.
Nicht 69?
Nee.
Wüsste ich schon nicht.
Nee, Richard, nee. Also 69 war ja München, 59 war, glaube ich, sogar schon eine davor in Dortmund. Die erste war aber 1930 in Berlin.
Hätte ich nicht gewusst. Keine Chance gehabt.
Das war die vierte Weltmeisterschaft überhaupt. Da haben die noch in einem Kaufhaus gespielt und alle Titel, alle sechs Titel hat Ungarn gewonnen. Und ich glaube, das war nur eine Weltmeisterschaft, weil irgendwie ein Spieler aus Indien dabei war oder so. Ansonsten waren da nur europäische Teams dabei. Was ich in dem Zusammenhang übrigens auch gelesen habe, ist, dass die ITTF ja ausschließlich von europäischen Verbänden gegründet wurde. Finde ich auch interessant. Also eigentlich ist nicht so spannend.
Guck mal, da komme ich schon, wenn das jetzt die leichte Frage war, bin ich auf die schwereren gespannt.
Okay, es war, ja, ich dachte, du bist historisch da sehr bewandert.
Ja, ich bin 68 geboren. Ich habe erst angefangen mit 1, mich dann richtig für Tischtennis zu interessieren.
Also 1969 war deine erste Weltmeisterschaft. Ja. Okay, aber die Frage kannst du mir, glaube ich, ganz schnell beantworten. In seiner ersten Bundesliga-Saison 1995-96 spielte Timo Boll mit 14 Jahren eine Bilanz von 10-14. Nur knapp einer Niederlage gegen den Achtklässlern entkam unter anderem Punkt.
Ach du großer Gott, was hast du denn für Fragen rausgeholt? Ich weiß ja, dass er ziemlich am Anfang auch gegen die absoluten Top-Leute schon in der Bundesliga gewonnen hat, aber wer nur knapp einer Niederlage entkam, in der Bundesliga meinst du wahrscheinlich?
Ja.
Jörg Roskopf?
Ja, auch nicht Jörg Roskopf, aber auch ein Topmann, also wirklich ein richtiger Topmann im deutschen Tischtennis, in allen Bereichen. Sowohl am Tisch, hinter der Bande und auch am Schreibtisch.
Also ich habe gegen ihn verloren, glaube ich, in meinem ersten Aufeinandertreffen mit ihm, wenn du auf mich anspielst.
Ja, ich spiele auf dich an, aber ich habe in meinen Recherchen gelesen, dass du in 3 Sätzen gewonnen hast.
Also das ist interessant. Da wäre ich fast sicher, dass ich in meinem ersten Aufeinandertreffen mit ihm verloren habe.
Vielleicht ist es falsch recherchiert. Also ich kann trotzdem, ich habe die meisten oder ich glaube 3 oder 4 Fragen habe ich aus dem 1000 verrückte Tischtennis-Tatsachenbuch von Bernd Imgrund, glaube ich, rausgefischt. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann ich empfehlen, das ist ziemlich witzig. Da habe ich das rausgeschrieben. Da stand drin, dass er 21-18, 19-21, 12-21 gegen dich verloren hat. Also,
fände ich klasse, habe ich nicht so gespeichert. Ich habe immer gedacht, gegen Timo konnte ich nie gewinnen. Ich bin auch am Anfang in deiner Einleitung über den Topmann gestolpert, weil ich habe mich ja immer so in meiner eigenen Karriere als der Ergänzungsspieler gesehen, als so die Nummer 3 und 4. Freut mich umso mehr, wenn ich gegen Timo einmal gewonnen haben sollte. Schmunzel ich jetzt drüber.
Aber
ich muss mal mit dem Timo drüber sprechen.
Was ist die Wahrheit dann? Also kannst du dich erinnern an ein Spiel, wo du verloren hast gegen ihn, als er noch ganz klein war? Und wie ist es
ja, vonstatten also, gegangen? Tatsächlich ist es so, dass ich mich erinnere, dass ich einmal gegen ihn gespielt habe in der Bundesliga. Ich habe gegen Danny Heister damals gewonnen, aber gegen ihn tatsächlich auch schon verloren. Weiß ich, dass ich 2016 geführt habe, den Satz verloren habe, das Spiel verloren habe. Ich habe auch einmal gegen ihn gespielt bei einer deutschen Rangliste, die damals noch gespielt wurde. Auch da, ich glaube, 3-1 verloren. Also ich habe tatsächlich keinen Sieg in meinem Kopf eben gegen Timo gespeichert. Das erste Mal, dass ich gegen ihn hätte spielen sollen, war bei einer deutschen Meisterschaft, und wer mich von früher so ein bisschen im Kopf hatte, ich war ja unglaublich fokussiert, bin ich heute auch noch, aber ein bisschen weniger am eigenen Spiel, sondern auf andere Dinge dann. Und ich habe mich also schon 2-3 Tage vorher darauf konzentriert und habe dann also an nichts anderes mehr gedacht. Und mein damaliger Trainer bei den deutschen Meisterschaften, der Milan Stenzel, der ja auch ein international erfahrener Coach war, der kam dann irgendwann in mein Zimmer und sagt, ja, du hast dich super vorbereitet und jetzt hat, das waren seine Worte, dieser Timo Boll gegen Frank Sternal verloren. Und ich war also, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil ich mich wirklich tagelang darauf vorbereitet hatte, gegen Timo zu spielen, von dem ich damals eben viel gehört, aber ja, noch nicht so im direkten Wettkampf gesehen hatte. Also insofern, das ist eigentlich so, das sind so die Geschichten, die ich ganz am Anfang von Timo eben gespeichert habe, als ich mich mit ihm gemessen habe. Aber einen Sieg habe ich tatsächlich nicht gespeichert, da habe ich jetzt was Neues gelernt.
Ja, wir werden das nochmal nachrecherchieren. Faktencheck heißt es ja in manchen Sendungen. Ja, Richard, dritte Frage.
Ich habe bisher eine super Quote.
Ich weiß nicht, ob du im Singen noch außen drumherum kommst. Da bin ich mir nicht ganz
sicher. Also ich hab bislang die starke Befürchtung, dass die Fragen bewusst so ausgesucht sind, weil du mich mit dir im Duett singen hören möchtest. Aber schieß mal los. Gucken wir mal, was passiert.
Okay, Frage 3. Kennst du Jaromir Druxa?
Ja.
Okay. Weißt du auch, was der mal bei einem Matchball in einem Länderspiel gegen Rumänien gemacht hat? Also im entscheidenden Spiel, entscheidender Satz, Matchball, es ging um den Klassenerhalt, was er für einen cleveren Schachzug gemacht hat?
Ich kenne Jaromir Truxa ziemlich gut, ist ja im weitesten Sinne so ein bisschen auch meine Generation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, welchen cleveren Schachzug er gemacht hat.
Beim Matchball.
Ist nicht angetreten zum Rückschlag oder hat sich verzählt?
Fehlaufschlag gemacht? Einen cleveren Schachzug. Es war nicht ironisch gemeint, sondern...
Ach so. Er hat einen Aufschlag an die Kante gesetzt?
Richtig.
Hey, das glaube ich nicht. Ich habe eine Frage richtig beantwortet.
Die hast du
Benedikt, richtig. Jetzt bin ich wieder motiviert. Gucken wir mal, ob wir 3-2 hier rausgehen können.
Es ist quasi dann auch ein Bruder im Geiste von mir sozusagen, kann man so sagen. Ne? Er macht es auch so wie ich, also die Longline quasi parallel die Linie runter ist auch am einfachsten.
Ah, okay.
Okay, also immerhin eine von drei hast du schon mal, deine Ehre ist gerettet. Die nächste Frage solltest du aber beantworten können. Ein bisschen Druck aufgebaut. Warum beschloss die ITTF 1983, dass Beläge auf dem Holz zweifarbig sein müssen?
Nun, das war in der Kombination, um, ich sag mal in Anführungszeichen, das Materialspiel einzudämmen mit Anti-Topspin, mit all dem, was dazu gehörte. So hätte ich das jetzt argumentiert, um eben das ein bisschen transparenter zu machen.
Ja, es ist schon ein bisschen Dingsbums oben. Verallgemeinert.
Ja. Also ich weiß, dass ich sag mal, John Hilton mit Anti-Topspin und Schwarz durch das Drehen der Beläge und das Aufstampfen beim Aufschlag sich eben, ja, laut Meinung von einigen unerlaubte Vorteile geschafft hat und dass das eben, ja, um das einzudämmen, das Ziel war, eben deutlich voneinander zu unterscheidende Farben in den Belägen einzuführen, um das Materialspiel eben zu unterbinden. Engelbert Hüging hat im weitesten Sinne dem vorgegriffen, indem er früher schon zweifarbige Beläge gespielt hat, um eben sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, er ist ein Materialspieler. Das soweit mal. Aber vielleicht ist es immer noch zu allgemein.
Nein, also du hast schon recht, es war ein ganzes Paket und der Grund für die Zweifarbigkeit war, dass die Spieler ihre Schläger quasi nicht mehr unbemerkt drehen können, weil offensichtlich war er nicht dabei. Ich bin 1986 geboren, die entsprechend halt auch die Ballwechsel dann natürlich kürzer waren, leichte Fehler, als sie eingeschlossen haben, war keiner mehr lesen konnte, was der Gegenüber spielt und nicht. Apropos Zweifarbigkeit der Beläge, ich wollte ja später nochmal drüber sprechen, aber wir haben jetzt die bunten Beläge seit diesem Jahr erlaubt oder ab nächsten Jahr erlaubt, sagen wir es mal so. Was hältst du davon? Kannst du dir vorstellen, mit so einem pinken Belag anzutreten oder...
Also Spieler sind ja da sehr sensibel. Ich habe das ein oder andere Mal eben diese Tests gesehen. Letztendlich glaube ich, dass die Spieler sicherlich das noch ein bisschen ausprobieren müssen. Ich muss sagen, ich habe da jetzt erstmal nicht unbedingt was gegen. Das ist ein weiterer Farbtupfer. Warum nicht für eine Mima Ito, mal so als Beispiel, deren Lieblingsfarbe, glaube ich, pink ist, ein pinkfarbenen Belag. Mal so als Beispiel. Es gab früher mal einen grünen Belag, den habe ich mal auf der Rückhand gespielt, weil ich immer die Hoffnung hatte, grün ist die Hoffnung, dass die Rückhand auch kam. aber ja, warum nicht? Also ich bin da offen, wenn die Belege eben, wovon ich ausgehe, weil es ja nur eine Zufügung von Farbstoffen ist, dann eben eine einheitliche Qualität haben und das werden die Firmen alle gut getestet haben. Ja, warum nicht?
Ja, sehe ich auch so. Bisschen Farbe in unsere Sportart bringen.
So sieht es nämlich aus.
Okay, also den Punkt kriegst du auf jeden Fall. Das wären dann 2 aus 4. Und die letzte Frage, da gebe ich dir auch ein bisschen, wie sagt man es, Kulanz oder Karenz bei der Antwort. Du wirst gleich wissen, warum. Die Frage ist nämlich, wie lang der längste Ballwechsel bei einer Weltmeisterschaft dauerte. Ich kann dir noch ein paar zusätzliche Hilfen geben. Das war zwischen den Polen, ehrlich.
Ja, also ich habe darüber gelesen, das war einige Stunden.
Einige Stunden, ja. Einige Stunden ist auch ein bisschen zu allgemein. Da musste ich schon...
Also es war ehrlich, Alex ehrlich?
Alois oder Aloisi auf Polnisch, ja. Wahrscheinlich ehrlich. Und Farkas Panet aus Ungarn.
Ja, und das sagt mir auch was. Und das ist so aus dieser Generation Hartbrett gewesen, ne? muss irgendwie, schipp ich mal, 30er Jahre.
Genau, ich hab's mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe auch in Erinnerung, dass es irgendwie 1936 irgendwann um den Dreh rum war, genau.
Ja. Also ich hätte gesagt, 3,5 Stunden.
Ja. 2 Stunden, 12 Minuten.
Also ich
finde, das habe ich verdient.
Ich konnte Panett einordnen, ich konnte Ehrlich einordnen, ich konnte das Jahrzehnt einordnen und ich habe mich schon in den Stunden bewegt. Also komm, ja, den musste mir geben.
Ja, ich gebe dir, wenn du mir noch sagst, plus minus zwei, wie viele Schiedsrichter da ausgetauscht wurden oder wie viele Schiedsrichter gezählt haben, den einen Ballwechsel.
4?
Ach, 10. 10.
Ach!
Na gut, es bleibt beim halben Punkt, weil Weihnachten ist. Okay, also. Aber ich habe darüber gelesen, das ist mir auch wieder eingefallen. 10 Schiedsrichter haben entweder keinen Bock mehr gehabt oder Nackenschmerzen und der Ballwechsel endete wohl damit, dass der Pole dann plötzlich auf die Vorhand spielte von dem Ungarn und der so überrascht war und sein Arm auch schon so angespannt war, dass er quasi den Ball ins Ausgeschossen hat, während der Pole Ehrlich immer die Schlaghand gewechselt hat zwischen links und rechts. Sie haben sich nur die Bälle hin und her geschoben. Der eine war ein Abwehrspieler, der andere hatte keine Lust auf Angriff. Und die Legende sagt auch, aber das steht dann, wenn man das liest, auch immer dort, die Legende besagt, dass die Zuschauer alle eingeschlafen sind und dass der Pole Würstchen mit Senf gegessen hat während des Ballwechsels. Also ich sag mal so, ist es wichtig, einen Punkt gut vorzubereiten? Oder ist es dann vielleicht auch ein bisschen...
Also, Vorbereitung ist alles. Ich glaube, dass der sich eine ganz, ganz gute Taktik überlegt hat, 2 Stunden lang, dann weitere 11 Minuten auf den richtigen Augenblick gewartet hat und dann überraschenderweise die Platzierung gewechselt hat. Fast wie modernen Tischtennis.
Ja, ich frage mich halt, warum man das nicht schon nach 2 Minuten gemacht hat. Aber gut. Ja, also Richard, 2,5 von 5 Punkte, wir müssen wahrscheinlich am Ende singen, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Also so 4 von 5 hätte ich vielleicht noch durchgehen lassen, aber 2,5 von 5, da müssen wir ran.
Also am meisten freut mich, dass ich angeblich gegen Timo Boll gewonnen haben soll. Darüber müssen wir im Nachgang nochmal genau schauen, ob das tatsächlich so ist. Dann habe ich eine Menge gelernt heute.
Richtig, und selbst wenn es nicht so ist, dann steht es in einem Standardwerk des Tischtennis auf jeden Fall so falsch richtig drin. Und jeder, der es lesen will, wird sich sagen, Mensch, der Brause hat gegen den jungen Timo Boll schon mal gewonnen. So.
Ja, okay.
Apropos junger Timo Boll, bevor wir ein bisschen aufs Jahr zurückblicken, Champions League Bubble in Düsseldorf. Ja. Tagesaktuell, ich nehme an, die meisten, wenn sie das hören, dann wird die Champions League schon vorbei sein. Aber gestern Abend haben beide deutsche Teams den Einzug ins Finale geschafft gegen ihre russischen Kontrahenten aus Ekaterinburg und Orenburg. Und heute Abend 20.30 Uhr, 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Düsseldorf. Ja, du als Sportdirektor, dich wird's freuen, oder?
Ja, also da geht es natürlich einmal darum, dass zwei deutsche Vereine das Finale erreicht haben. Aber ja, im zweiten Bereich natürlich auch darum, dass das Tischtennis gespielt wird in einem Wettkampfformat in der Bubble in Düsseldorf. Und ich konnte mich eben auch im Streaming überzeugen, dass die Jungs, ich will mal sagen, nicht in optimaler Verfassung sind, aber dass die alle eben sich beginnen, nachdem sie eben dann doch wenig Wettkämpfe gespielt haben, so langsam wieder heranzutasten. Ich bin ganz zufrieden, dass der Timo eben ja für mich auf dem Weg ist. Er hat ja dann doch länger erstmal gebraucht, um so ein bisschen in Tritt zu kommen. Klar, auch in der Bundesliga gegen Patrick Franziska verloren und gestern gegen Jonathan Groth hat er ja auch ein bisschen gebraucht, um so in den Rhythmus reinzukommen. Hat dann 2 oder 3 Matchbälle ausgelassen. Dann haben die Jungs sich so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Ein Satz war 21-19. Also auch wenn er den 5. Satz ganz klar verloren hat, das war ja auch diese modifizierte Satzfolge, in dem der 5. Satz eben nur bis 6 gegangen ist, geht einfach darum, eine Wettkampferfahrung zu sammeln. Und auch wenn ein Timo sicherlich noch ein ganzes Stück von einer sehr guten Form entfernt ist, hat er klar gegen Puzza gewonnen und braucht diese Wettkämpfe, um sich eben weiter zu steigern. Insofern sehe ich das natürlich immer mit gutem Wohlwollen. Patrick Franziska hat auch Licht und Schatten gehabt, hat sich gegen Nüting im Viertelfinale ja sehr, sehr schwer getan, auch klar verloren, hat dann ein bisschen mit dem Glück des Tüchtigen knapp gewonnen gegen Omar Assar, gestern gegen Markus Freitas, der für ihn nicht einfach zu spielen ist, im fünften Satz gewonnen. Dmitri Ovtcharov, den ich gesehen habe, der gegen Darko Jorgic letztlich dann, nachdem er den zweiten Satz knapp gewonnen hat, klar gewonnen hat. Also man sieht das eben nicht unbedingt unter dem Aspekt, sind die jetzt in der Topform? Das können sie im Augenblick nicht sein. Aber sind sie so, dass sie sich entwickeln, dass sie schmerzfrei sind? Und man hat das ja vorher auch gesehen, der Dmitri hatte so ein bisschen Probleme mit dem Knie, hat dann mal trotzdem gespielt. Ich will mal jetzt die nächsten Tage mit ihm telefonieren. Jetzt nochmal vor Weihnachten, was für eine Rückmeldung er bekommen hat. Also, das ist alles im, ich will mal sagen, leidlich grünen Bereich, auch wenn es natürlich alle ein Stück von der Topform bisher entfernt sind. Und jetzt bin ich gespannt, was heute Abend geschieht.
So, und du musst, dir ist klar, dass du nicht um einen Tipp drum herum kommst, den dann unsere Hörer direkt verifizieren können, wenn sie denn den Podcast erst morgen hören. was glaubst du, wer macht das Rennen? Du musst dich auf einen festlegen.
Normalerweise sage ich bei solchen Fragen immer, ich weiß, wer gewinnt, aber ich sag's euch erst nach dem Spiel.
Ja, aber heute.
Da komme ich nicht drum rum heute.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass es schwer ist. Also ich muss fairerweise sagen, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Saarbrücken hat leichte Vorteile, aber ja, es kommt auf die Tagesform drauf an. Würdest du das auch so sagen?
Ich würde auch tatsächlich Saarbrücken leicht favorisieren. Also nachdem ich den Shan Kuhn gesehen habe, was der gestern am Ende so in Phasen gespielt hat und wie er dann vor allem, das ist ja das, was bei ihm manchmal so ein bisschen das Fragezeichen ausmacht, ob er diese Drucksituationen standhalten kann. Er hat ja am Anfang sehr, sehr schlecht gespielt in den ersten Matches, dann gegen Vladi sehr klar gewonnen, gegen Markus auch 2-0 geführt und dann eben, nachdem er eben die nächsten zwei verloren hatte, bei 4 beide, dass er da eben das Ding gewonnen hat, das kann ihm nochmal so ein bisschen Auftrieb geben. Und ich würde sagen, in der Gesamtkombination würde ich Saarbrücken auch leicht favorisiert sehen, aber es ist ein ganz offenes Spiel.
Ja, wir freuen uns drauf. 20.30 Uhr Sportdeutschland TV. Ich glaube auch auf der Seite von Borussia Düsseldorf und der ETTU kann man sich das dann auch im Livestream angucken. Ja, Richard, das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Zumindest haben wir keine weitere geplant. Lass uns doch mal ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Wir haben unsere Hörer gefragt, wie sie denn dieses Jahr bewerten würden auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du das Jahr bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Welche Note? Ja. Welche Punkte?
Ja, das, also wenn du 1 als Bestes oder 1 als Schlechtestes und 10 als Bestes, wie willst du es haben?
10 als Bestes.
10 als Bestes. Also es ist ja insgesamt, kann das ja kein gutes Jahr gewesen sein. Dazu ist zu wenig nicht passiert und zu viel geschehen. insofern kann das ja nur eine, ich sag mal, ich will nicht auf eine 1 gehen, als eine 2 oder eine 3 sein, weil eben zu viel ausgefallen ist, zu viel uns bewegt hat, was tatsächlich nichts mit dem Tischtennis direkt kausal zu tun hat. Und insofern war das natürlich ein Jahr, was man so nicht wiederholen möchte.
Also eine 2.
Ich würde eine, ja.
Ja,
ich habe tatsächlich so überlegt, das ist ja so eine, ich sag mal fast eine mentale oder eine psychologische Geschichte, ne? Es hat natürlich ein paar Chancen gehabt, dass man, ich sag mal, für den Sport, und darauf wollen wir es ja runterbrechen in erster Linie, die Möglichkeit hatte, das Glück hatten wir im Top-Bereich und relativ schnell auch im Nachwuchsbereich, dass man ins Training wieder einsteigen konnte. Dass man das Training so ein bisschen modifizieren konnte oder gelernt hat zu modifizieren. Dass man vielleicht auch so ein bisschen geschätzt hat, was man am Training hat. Das sind vielleicht Dinge, die, wenn man was Positives finden möchte, die positiv hängen bleiben. Ne? Dass man für sich so ein paar Sachen neu bewerten konnte, dass man die Zeit auch dafür gefunden hat. Dass man, wenn es Verletzungen gab, Verletzungen in Ruhe auskurieren konnte. Dass man überlegt hat, naja, in diesen ganz großen Gruppen können wir nicht mehr trainieren. Wir müssen die Gruppen reduzieren. Wir müssen vielleicht dann das Training so ein bisschen neu strukturieren. Wir hatten Zeit, in aller Ruhe an Schwächen oder an Stärken zu arbeiten. Und das sind dann Dinge, wo ich sage, jawohl, das hat ein paar Chancen entwickelt. Trotzdem, es bleibt natürlich ein Jahr, was man so nicht wiederholen möchte.
Das kann ich nur so bestätigen. Also die Zuhörer haben es im Durchschnitt mit der Note 5 bewertet, aber ich denke, die haben auch noch viele private Dinge damit einfließen lassen.
Ich wollte es jetzt bewusst runterbrechen aufs Sportliche.
Ja.
Und wenn ich das Sportliche sehe, dann musst du sagen, Olympische Spiele, Fehlanzeige, Europameisterschaften ausgefallen, Weltmeisterschaften verschoben, also Europameisterschaften ja auch verschoben, Olympische Spiele auch verschoben. Und das wären eigentlich, war dieses Jahr ein sportliches Highlight, hätte das eine dem anderen immer gefolgt. Und wir müssen jetzt hoffen, dass das eben im nächsten Jahr nachgeholt wird. Aber in diesem Jahr hätten wir uns schon sehr darauf gefreut, ganz tolle Olympische Spiele zu erleben als ein absolutes Highlight. Und wenn solche Olympischen Spiele eben nicht stattfinden können aufgrund dieser Pandemie, die uns ja alle noch in Atem hält, dann kannst du rein sportlich, finde ich, auch keine 5 geben, kannst du auch keine 4 geben, dann bist du irgendwo bei einer 2 oder bei einer 3, aber auch nur mit gutem Willen.
Hast du trotzdem einen Tischtennismoment des Jahres, um nicht nur über das zu reden, was nicht stattgefunden hat, sondern vielleicht über das zu reden, was stattgefunden hat? Also ich habe einen, aber ich lasse erstmal dich.
Naja, ich sag mal, für mich sind das Dinge, wie wir am Anfang gestartet sind mit dem Top 16. Das war ja quasi so das letzte größere Turnier. Wir hatten die German Open auch noch, wo wir richtig tolles Ergebnis hatten. Dimitri Ovtcharov gewinnt gegen Fan Zedong. Wir hatten diesen Doppelsieg, ich habe schon erwähnt, Top 16, Timo Boll und Petty Solja. Das waren so die Dinge, die natürlich schon auch sportlich sehr gute Ergebnisse wiedergespiegelt haben. Und was für mich dann so als nächsten Schritt das sportliche Unwort aus Tischtennis-Sicht ist sicherlich die Bubble. Und trotzdem ist das eine Chance, um wieder Tischtennis in der neuen Normalität darzustellen. Das sind eigentlich so die Dinge, die mir jetzt in erster Linie, vor allem was den internationalen Bereich angeht, natürlich jetzt so haften geblieben sind. Aber ich bin auf deine Erinnerung oder auf dein Highlight dann gespannt.
Ja, aber was denkst du denn, was mein Highlight ist? Ja, es ist nicht so schwer. Also ich erlöse dich. Ich hab dir heute schon genug Fragen gestellt. Das ist also genug gemeine Fragen. Na, so gemein war. Egal. Warte mal, ich mach mal kurz ein bisschen Weihnachtsstimmung hier. So. Mein Moment, Tischtennis-Moment des Jahres war definitiv Dimas Spiel gegen Fan Zedong. Also ich glaube auch für alle, die damals in der Halle waren und man ist dann ja schon sehr nah dran und die Stimmung und wie er das gedreht hat und gespielt hat und es war also einer der, also war einfach stark. Also Dima, falls du das hier hören wolltest, danke an dieser Stelle für diesen schönen Moment. Es konnte keiner ahnen, was danach noch alles geschieht, aber es war so ein bisschen, man hat dann auch so nicht Aufbruchstimmung, aber so Richtung Olympia haben gesagt, okay, Dima ist wieder zurück und es läuft. Und dann kam, du hast ja gerade schon gesagt, das Europe Top 16 und auch Dang und Benne, Duda hatten gute Ergebnisse in Spanien und Portugal. Es lief eigentlich ganz gut. Wir waren auf einem sehr guten Weg Richtung Olympia und dann, der Rest ist Geschichte, ist irgendwie ist schon ein bisschen bitter, aber um vielleicht nach vorne zu gucken.
Lass mich da noch mal kurz reingrätschen.
Grätsch mal.
Das ist ja so in dieser Perspektive. Ich hatte das ja, wir sind ja dann doch so ähnlich strukturiert. Die German Open, ne, als ein Highlight und natürlich der Sieg von Dimitri gegen Fan Zedong. Aber bei den German Open, das ist ja dann tatsächlich so etwas in der Rücksicht, also in der Retroperspektive, was bei den German Open alles gewesen ist. Die chinesische Delegation war bei den German Open. Und die Delegationsleiterin kam zu uns und da begannen ja diese Corona-Auswirkungen man so ein bisschen zu spüren. Und man hat dann noch gedacht, das ist in erster Linie ein chinesisches Problem. Wir haben da ziemlich viele Telefonate um die German Open rum eben geführt und die chinesische Delegation kam dann zu uns und sagte, Mensch, wir können nicht zurück nach China. Wir müssen überlegen, wie wir uns vorbereiten Richtung Weltmeisterschaften in Busan. So war das ja eigentlich geplant. Und dann kamen sie zu uns und gesagt, hey, können wir nicht in Deutschland auch trainieren? Und wir haben dann natürlich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, haben das auch angeboten. Am Ende haben sich die Chinesen dann entschieden, nach Katar zu gehen und sind dann einfach, um das nochmal so sich vors innere Auge zu führen, gar nicht nach Hause geflogen, erstmal viele, viele Wochen und sind dann eben am Ende in Katar ins Trainingslager gegangen. Dann später sind sie dann doch zurückgeflogen, aber was für Auswirkungen das damals hatte. Und man hat das wirklich gedacht, naja, das bleibt in China und plötzlich ist es so aufgepoppt, wie wir es alle ja zum Teil auch am eigenen Leib erfahren haben. Also eine wahnsinnige Entwicklung. Leider da im negativen Sinne, stimmt, ja. Was diese Pandemie angeht. Das ist ja eine echte, echte Pandemie.
Ja, also das, da hast du recht. Also es war ja damals genau dieses Wuhan kam gerade aus, Be Strong Wuhan und so weiter und so fort bei den German Open. Aber es geht, glaube ich, allen so. Und uns ging es ja auch so ein bisschen auch in unserem Podcast. Wir haben ja da auch immer noch von Olympia gesprochen und es ja. wurde immer und es ging noch weiter und es wurde noch extremer, noch schlimmer, schlimmer in Anführungsstrichen, aber die Restriktionen noch größer. Alles wurde nach und nach verschoben. Ich erinnere mich, ich glaube, es war auch bei den German Open, wie Patty Sawyer in der Mixzone zu einem Journalisten und einem Fernsehteam sagte, es ist schon ein besonderes Gefühl, am 1. Januar in einem Olympiajahr aufzustehen, weil man denkt, okay, jetzt zählt's, wir haben Olympiajahr, den Moment wird sie jetzt nochmal haben. Ja. aber wenn man sich das so überlegt, wie das im Rückblick dann alles gelaufen ist, ist schon heftig und wie gesagt, über die Saisonabbrüche, Unterbrechungen, auch im Amateurbereich haben wir, glaube ich, schon ausufernd gesprochen. Vielleicht ist es interessant, mal zu gucken und weil ich jetzt auch gerade von Patty gesprochen habe, wie es im nächsten Jahr sein wird. Es ist schwierig, also es gibt fast noch keine terminierten Turniere, man weiß nicht, wie entwickelt sich das mit Corona weiter, wann gibt es da etwas Entspannung, gibt es die überhaupt, wie gehst du da als Sportdirektor an, wie plant ihr die Saison 21, wie macht ihr das?
Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über internationale Dinge gesprochen. Ich habe schon mein persönliches Unwort des Jahres, auch wenn es nicht ein Unwort, sondern gleichzeitig eine Chance darstellt, gesprochen. Ich glaube, der erste Schritt ist natürlich genau zu überlegen, wie geht man auch mit nationalen Veranstaltungen um? Wie geht man mit Jugendveranstaltungen um? Wie geht man mit den Ligen um? Wenn ich mir überlege, wie sich alles entwickelt, manche Verbände, das ist jetzt noch nicht eben in den Bundesspielklassen entschieden, aber manche Verbände haben für sicher auch entschieden, naja, bis Ende Februar wird nicht gespielt. Das ist alles noch so, das sind ganz, ganz große Herausforderungen. Ich hoffe sehr, dass tatsächlich dieser augenblickliche, harte Lockdown, ich will es mal so nennen, ist ja keine Ausgangssperre, sondern ein harter Lockdown, dass der dazu führt, dass die Infektionszahlen sich tatsächlich jetzt reduzieren. Ich will da auch naiv sein und ich will daran glauben und dass wir diese modifizierte Saison zu Ende spielen können. Auch wenn es schwer ist und man vielleicht so ein kleines bisschen auch Fantasie braucht, um sich das vorzustellen. Ich wünsche mir vor allem auch, dass es, wenn ich jetzt nochmal in diese nationalen Veranstaltungen gucke, dass wir auch weg von den normalen Wettkämpfen der Mannschaften eben auch Veranstaltungen wieder durchführen können. Eine deutsche Meisterschaft, eine Rangliste im Nachwuchsbereich, denn wir brauchen, wir wollen natürlich auch alles dieses Miteinander sich messen. Man findet Wege im Erwachsenenbereich, aber das natürlich auch im Nachwuchsbereich wäre natürlich auch klasse, wenn man einen Weg findet. Aber dazu müssen die Infektionszahlen natürlich ein bisschen weiter runter. Vielleicht muss man irgendwann auch nochmal über diese ganze Testungen nachdenken. Und der Silberstreif am Horizont ist natürlich auch gegeben mit möglichen Impfungen oder mit Impfungen. Da hoffen wir natürlich, dass da wirklich auch, ja, vielleicht nicht eine komplette Normalität, aber eine neue Normalität Einzug erhält, wo wir tatsächlich auch wieder Wettkämpfe sowohl national als auch international spielen können.
Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. 2020 war ja auch so ein bisschen, du hast es schon angesprochen, das Jahr der Bubbles. Und auch wenn das vielleicht nicht die Ideallösung für die kommenden Jahre ist, so war es doch für uns eigentlich gar nicht so schlecht. Also in den Mannschaftsbubbles, jetzt Champions League der Herren, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber auch zum Beispiel der Damen. Glückwunsch an dieser Stelle noch an den TTC Berlin Eastside, die vor zwei Wochen den Champions League-Titel in Linz gegen Linz geholt haben mit einer sehr, sehr nervenstarken Nina Mittel haben.
Absolut, ja. Und da möchte ich mich nochmal beschweren, da ist der Stream abgestürzt.
Oh ja, ich saß auch davor.
Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und ich habe dann wirklich versucht, über alle Kanäle herauszufinden, was ist denn da geschehen? Und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich habe es der Nina auch reingereicht. Sowas soll sie bitte nicht zu häufig machen, weil 4-3, ein Fehlaufschlag, das ist tatsächlich an den Nerven hat das gezehrt.
Das stimmt,
aber
ja.
Aber mit dem natürlich super Ende am Ende für Berlin Eastside. Also auch von mir nochmal Gratulation. Das ist eine starke Leistung.
Das ist eine starke Leistung vom ganzen Team, nicht nur von der Nina. Und eine starke Leistung bei unseren Frauen hat auch die Ying, die Han Ying abgeliefert in der sogenannten China-Bubble beim Women's World Cup. Und es war ja so, in dieser China-Bubble waren ja drei Turniere im Endeffekt, mal Macau ausgenommen. Es hat ja jeder so sein Highlight gehabt. Der Franz hat zumindest den Sprung ins Hauptfeld geschafft, der Dima ins Viertelfinale beim Men's World Cup. Die Patty hat bei den Grand Finals gut gespielt, hatte Fengtan Wei geschlagen, Cheng Wen auch wirklich, naja, nicht am Rande einer Niederlage.
Ja,
und hatte auch dann, ich glaube, im fünften Satz noch ein 9-9 stehen oder so, oder ein 8-8. Also es war ein sehr gutes Spiel und es war unterm Strich aus sportlicher Sicht gar nicht so schlecht für uns. Jetzt kommt aber das große Aber. Der Rossi hat von Chancenungleichheit gesprochen. Sind Bubbles eine Lösung für das Jahr 2021 und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Also Chancengleichheit, das ist die ganz große Voraussetzung. Ohne jetzt zu tief gehen zu wollen, wenn ich eine Bubble mache, dann müssen natürlich alle in die Bubble. Ich kann die Schwierigkeit verstehen, aber wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen in den Raum gestellt. Wenn ich in China eine Bubble mache und die Chinesen sind nicht in der Bubble, beziehungsweise sind in der Bubble, aber sind am Anfang nicht in der Quarantäne und können eben 8 oder 9 Tage entspannt trainieren, wohingegen unsere Jungs und Mädels das nicht können, dann ist es natürlich keine Chancengleichheit. Also insofern, wir haben mal so intern geflaxt, dass man in der Bubble in erster Linie den Besten nach den Chinesen sucht, weil es ist natürlich keine Chancengleichheit, wenn man eine Gruppe trainieren lässt und andere nicht. Ich sehe die Schwierigkeiten. Wenn ich in Deutschland gewesen wäre, würde ich auch gesagt haben, warum sollen die Deutschen in Quarantäne? Die haben ja nichts, die können ja auch normal trainieren. Aber da muss man bessere Lösungen finden, um tatsächlich eine Chancengleichheit hinzubekommen. Wie gesagt, wir hätten das vielleicht, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, in Deutschland hättest du es ein bisschen einfacher gehabt, du hättest 5 Tage, du hättest 2 Tests machen können, dann wäre es möglich gewesen. So war es schon, wir hatten ja das letzte Mal den Peter Heckert dankenswerterweise, nochmal viele Grüße dabei, der das ja auch ein bisschen so aus seiner Sicht der Dinge geschildert hat. Das ist schon herausfordernd und ich hoffe, dass es da eben, wenn es denn Bubble gibt, zukünftig Lösungen gibt. Ich glaube, Düsseldorf hat das jetzt ganz gut im Grunde angefangen, indem eben das Ganze eben so eine, ich sag mal, so eine 5-Tage-Geschichte ist. Das kriegt man einfacher hin, als wenn es eben 10 oder 12 Tage ist. Und da muss man eben überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich. das müsste eigentlich sein, um am Ende eine Bubble zu spielen. Da müssten Chancengleichheiten gegeben werden. Ja, oder man findet Hotelzimmer, die groß genug sind, damit jeder in der Bubble seinen persönlichen Tisch auf dem Zimmer hat.
Genau. Aber ich muss also fairerweise sagen, jetzt unabhängig von dem ganzen, von der Isolation und diesen Bubbles, ich finde es gar nicht, also jetzt die Champions League Woche zum Beispiel in Düsseldorf, vom Prinzip her finde ich das gar nicht so schlecht, weil es wird dann über einen relativ kurzen Zeitraum relativ viel Spannung aufgebaut. Du hast dann diesen Höhepunkt heute Abend, das ist alles kompakt, das ist nachvollziehbar, es zieht sich nicht über ein Jahr. Also ist es vielleicht auch eine Lösung, dann in der Post-Corona-Zeit über solche Turnierformate nachzudenken, um vielleicht auch den Terminkalender ein bisschen zu entzerren? Ja.
Das ist das, warum ich eben das Jahr nicht auf eine 1 gesetzt habe, sondern auf eine 2 oder 3, weil natürlich man Zeit hat, so ein bisschen zu reflektieren und zu überlegen, wo sind denn möglicherweise Chancen, die sich ergeben. Also ich finde dieses Format, in der die Champions League jetzt gespielt wird, schon hochinteressant. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen sich da eben auch noch mit auseinandersetzen, denn es ist natürlich zwingend erforderlich, dass der Jahresplan irgendwo synchronisiert wird, um auf der einen Seite die ganz großen Turniere, EM, WM, Olympische Spiele, mit einer Vorbereitungszeit ausstatten zu können, um eben den Vereinen eine Möglichkeit zu geben, eine Bundesliga, eine Champions League zu spielen, denn die Vereine sind vor allem für die Europäer nach wie vor unglaublich wichtig. Und last but not least, kommen wir vielleicht später ja nochmal kurz dazu, aber auch eine internationale Turnierserie spielen zu lassen, wo wir natürlich auch marketingmäßig probieren, Tischtennis weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, es ist möglich, aber dazu müssen die Formate natürlich angepasst werden.
Ja, du hast jetzt auch schon gesagt, das war auch ein Jahr der Veränderungen, teilweise zwangsläufig, denkt er zum Beispiel jetzt oder notgedrungen an unsere Spiele ohne Doppel im Amateurbereich. Wir haben vielleicht ganz interessant beim Bundestag, die Landesverbände, der Deutsche Tischtennisbund, das Durchspielen eines Spiels eingeführt in den Regional- und Oberligen. Das sind auch ganz interessante Entwicklungen. Mal schauen, wie das wird. Was wir in den vergangenen Wochen jetzt auch in den Bubbles gesehen haben, waren die Abschlusssätze bis 5. Wie findest du das?
Ehrlicherweise für mich gewöhnungsbedürftig. Ich bin da kein Freund von, das ist ein Spannungsaufbau aus meiner Sicht, der ein bisschen künstlich ist. Ich hätte da den klassischen Verlauf von 3 Gewinnsätzen bevorzugt. Ich bin ein Freund davon zu sagen, wenn man nochmal ein zusätzliches Spannungselement einbauen will, ob man bei 10 beide diesen Sudden Death nimmt, also nicht mit 2 Punkten Vorsprung spielt, das könnte ich mir gut vorstellen, aber wenn man so mit den Spielern spricht, wird jeder natürlich auch einen Ticken anders sehen, aber es darf nicht dazu führen, dass es zu hektisch wird. Und jetzt, ich sag mal, ein Satz bis 11 ist nun auch kein Satz bis 21. Die Sätze bis 11 haben dem Tischtennis sehr gut getan. Ob man da jetzt nochmal rangeht und Sätze bis 5, vor allem den Entscheidungssatz bis 5 einführt, ja, also ich persönlich fände es nicht so gut.
Ja, ich meine, ein Satz bis 11 gibt ja auch mehr Raum für Wendungen und für verschiedene Verläufe und selbst, also ich bin eigentlich auch von diesem Sudden Death Punkt, den finde ich eigentlich auch ganz gut, aber dann denke ich mir auch wieder so diese Verlängerungen teilweise, ich denke jetzt auch zum Beispiel wieder an Dima gegen Fan Zhendong zurück, an Magdeburg in dem Jahr oder auch damals 2017, das ist dann schon auch schon geil, würde ich fast sagen, wenn es 14-12 ausgäbe und es gibt der hat einen Matchball. Klar, du hast nicht diesen ultimativen letzten Punkt, wo du weißt, danach ist es vorbei, aber du hast vielleicht noch ein paar Spannungsmomente mehr und ich würde vom Gefühl her auch sagen, es muss nicht sein, also dass man das bis 5 spielt. Ja. Aber apropos Experimente, wir hatten das Turnier in Macau, das World Table Tennis Event, das erste würde ich fast sagen. Susanne Heuing, die geschätzte Redakteurin vom Tischtennis Magazin, hat in ihrem Kommentar geschrieben, Hauptsache anders als Überschrift oder als erste Phrase. Und sinngemäß war der Ton so, Präsentation top, zählweise flop. Würdest du da so mitgehen? Also ich finde, mein Eindruck spiegelt das ganz gut wider.
Also ja, ich kann in vielen Dingen mitgehen. Es hat wirklich sowas gehabt von experimenteller Musik. Da muss man nicht in letzter Instanz ein Freund sein. Aber, und so will ich nochmal eigentlich so versuchen, den Bogen zu spannen, da gibt's eben tatsächlich auch viele Dinge, die interessant gewesen sind. Die Zählweise für mich, um in den Begrifflichkeiten von Susanne zu bleiben, Flop. Die Präsentation allerdings im Grunde schon sehr, sehr gut. Mir war es vielleicht ein Tick zu dunkel. Da kann man noch so ein bisschen dran schrauben, dass man noch mit ein paar Veränderungen arbeiten kann, aber es sieht gediegen aus und das Ganze drumherum, das war schon ein echtes Ausrufezeichen. Also da, gut, ich entscheide das nicht, aber ich würde dann als Verantwortlicher sagen, da lässt sich drauf aufbauen.
Da lässt sich drauf aufbauen. Ja, grundsätzlich war ja in diesem Jahr World Table Tennis das neue Produkt der ITTF, das die ursprüngliche World Tour ablösen soll ab kommenden Jahr. Eigentlich ab diesem Jahr schon. Ich blicke auch schon gar nicht mehr durch, wann was war. Auf jeden Fall, ich sag mal so, die Meinungen dazu gehen auch auseinander. Ich erinnere mich auch an Rick Walter, der auch im Magazin ein Kommentar geschrieben hat, wo er sehr große Kritik geübt hat. Zum einen, dass es nur die Topspieler bevorzugt, dass es keine Chancengleichheit in Sachen Weltranglistenpunkte gibt, dass da ein großer Druck auf die Spieler aufgebaut wird und auch, dass keiner weiß, wann welche Turniere 2021 stattfinden, was sowohl für die Spieler als auch für deren Vereine, für die TTBL und für viele andere Verbände ein Problem ist. Kannst du uns was Konkreteres zum kommenden Jahr sagen, ohne dass du bei World Table Tennis arbeitest? Und wie siehst du dieses ganze Konstrukt in ihrem aktuellen Zustand?
Ja, also konkret kann ich auch nichts sagen. Einfach weil da eben noch sehr, sehr viel im Fluss ist. Es ist in Planung im, ich sag mal, April, Mai sogenannte Hubs zu machen. Ein Hub ist nichts anderes als Turniere, die in Reihe geschaltet werden. Der Hintergrund ist, dass aus dem Hub sehr schnell eine Bubble werden kann, für den Fall, dass man eben einfach noch Quarantänemaßnahmen machen muss. Dann gibt es eben diese Varianten, dass man eben sagt, naja, da gibt es einen Hub irgendwo im Großraum Middle East, da gibt es einen Hub oder eine Bubble in Asien. Das steht im Augenblick eben so ein bisschen im Raum. Was da am Ende dann genau gemacht wird, das weiß im Augenblick tatsächlich niemand. Und ich glaube, da ist es natürlich auch viel Corona geschuldet. Ich will es mal so sagen, da haben sich viele Menschen natürlich schon Gedanken gemacht, in vielen Bereichen eben Tischtennis neu zu erfinden. Wenn sich viele Menschen als Ziel gesetzt haben, einen Sport neu zu erfinden, gibt es natürlich immer ein paar Sachen, über die man stolpert. Und da muss man aus meiner Sicht, und der Rick hat das schon gesagt, eigentlich in vielen Dingen, ich sag's mal aus meiner und damit auch aus europäischer Sicht, nachjustieren. Das ist dringend erforderlich. Denn die grundsätzliche Sache, wenn wir das mal so jetzt in Relation setzen, ist, dass die Jungs von WTT viele Anleihen aus dem Tennis genommen haben. Da heißt dann gibt's dann nicht den Grand Slam, sondern es gibt das Grand Smash als Beispiel. Und darauf soll im Prinzip alles aufgebaut werden. Ich glaube, da haben Sie oder sind Sie gerade dabei, das ein oder andere, was sich über Jahre auch sehr gut bewährt hat. Und eindeutig, nicht alles ist gut, was sich im Tischtennis entwickelt hat, aber es gibt auch viele sehr, sehr gute Sachen. Da sind Sie dabei, sich auf ein paar Sachen draufzusetzen, was so eigentlich nicht positiv ist.
Treffen da dann auch ein bisschen verschiedene Welten aufeinander? Du hast gesagt, es gibt viele Anleihen aus dem Tennis, es gibt auch Personal, die quasi daher kommen. Es gibt sehr unterschiedliche Strukturen in den Tischtenniskontinenten. In Europa ist der Vereinssport noch sehr weit verbreitet im Profibereich. Es wurde über die Weltmeisterschaft diskutiert, oder es wurde zumindest vom vom CEO der ITTF mal angemerkt, dass man die ja abschaffen könnte, obwohl die so verankert ist. Irgendwie hat man das Gefühl, also es gibt so verschiedene Interessen, die da aufeinandertreffen.
Ja. Und wenn verschiedene Interessen aufeinandertreffen, ist es halt notwendig, gemeinsam Lösungen zu finden. Dazu ist es notwendig, immer wieder zu sprechen und zu versuchen, eben so ein bisschen eine Sichtweise des anderen auch einzunehmen. Und die entscheidende Geschichte ist, man muss gemeinsam Lösungen entwickeln. Ich hätte überhaupt kein Problem oder ich habe überhaupt kein Problem mit WTT. Ich frage mich aber, warum es nicht möglich sein soll, auf der einen Seite WTT, auf der anderen Seite Vereine, auf der dritten Seite die großen Veranstaltungen so zu synchronisieren, dass man Zeit hat. Ich sag mal, eine Bundesliga, wo man 18 Matches macht, wo man eben zum Teil vielleicht Doppelspieltage spielt, die kann man durchaus von September bis Mai spielen mit einem großen Finale am Ende, ohne dass man jetzt ganze Monate frei hält. Da hältst du eine Woche frei. Ich glaube, dass man eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft im weiten Vorfeld terminieren kann. Ich glaube, dass man WTT die Möglichkeit geben kann, viele Turniere zu spielen. Grand Smash, auch wenn es die Anleihe vom Grand Slam ist, viele Dinge super, die Präsentation herausragend, wirklich klasse. Aber eben, wenn ich eben nicht nur 4 Grand Smash und danach vielleicht noch 30 weitere Turniere spiele, sondern vielleicht 4 Grand Smash und ein paar weniger Turniere unten raus spiele, die aber perfekt inszeniere und das dann in Kombination setze mit Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Bundesliga, das ist eine Mammutaufgabe, aber das ist möglich. Ich sag mal, wenn man eben jetzt alles neu erfinden will, sollte man nicht Dinge, die sehr, sehr gut laufen, zu sehr in Frage stellen. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, dass mich jemand aus dem Tennis anruft und sagt, ich soll jetzt den Tennis-Circuit neu inszenieren und neu aufarbeiten. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich sage, naja, es gibt zukünftig keine Grand Slams mehr. Es gibt zukünftig nur noch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Der Sturm der Entrüstung wäre durchaus nachzuvollziehen.
Das stimmt. Aber wie wahrscheinlich ist denn, dass wir nächstes Jahr in Europa respektive in Deutschland internationales Tischtennis sehen? Also du hast diese Hubs schon angesprochen. Da ist auch einer im Mai und Juni, glaube ich, in Europa geplant. Mir ist aber jetzt nicht bewusst, weder in Deutschland oder bekannt, dass da schon irgendwo ein Turnier festgesetzt wurde. Man muss fairerweise sagen, das sind nur noch 5 bis 6 Monate. Das ist für einen Veranstalter natürlich auch fast nicht mehr zu schaffen, da noch ein Turnier auf oder eine Halle zu finden und Turnier auf die Beine zu stellen.
Ja, also in 2021 wird es diese ganz großen internationalen Meisterschaften oder eine German Open Stand heute so nicht geben. Da muss man eben weitere in Gespräche im Laufe von 2021 abwarten. Im Augenblick ist natürlich auch viel, auch Corona geschuldet, ein bisschen schwieriger zu planen, zu organisieren. Aber wir haben, ich sag mal, einen möglichen Termin hatten wir in Bremen. Da haben wir jetzt die Deutschen Meisterschaften draufgesetzt. Ja?
August, ja.
Und im August, genau. Und insofern muss man jetzt wirklich mal warten, wie sich alles entwickelt. Ich bin jemand, der immer auf Gespräche setzt, weil man da eben immer die guten Dinge aus allen Seiten eben herauskitzeln kann. Und ich hoffe, dass wir in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten da Lösungen finden. Und das geht meist nur über Gespräche.
Jawohl, es bleibt spannend im Amateurbereich als auch im Profibereich. Feststehend haben wir eigentlich nur die Weltmeisterschaften, 28. Februar bis 7. März. Sollte sie denn stattfinden?
Sollte sie stattfinden.
Genau, Ende Juni ist die Europameisterschaft, die verschobene in Marschau geplant. Wir haben Olympia im Juli und August. Ja, und die deutschen Meisterschaften hast du gerade schon angesprochen. Das ist so das, was mir jetzt einfällt ad hoc. Aber Richard, wir müssen auch über noch 2020 reden. Das Jahr des Podcasts, oder? Wir haben 13.
Das Jahr des Podcasts.
Ja, genau.
Absolut.
Genau.
Und wenn ich mir überlege, werte Zuhörer, wie sagt man das so schön? wie das Ganze entstanden ist, dann ist es natürlich schon so, dass es ja eine der Dinge ist, die uns in dieser Corona-Phase eben dazu geführt hat, dass wir sagen, Mensch, hier, das probieren wir. Und ich glaube, Weihnachten, also es ist einfach auch mal Zeit, Benedikt, das ist eigentlich deine Aufgabe. Sag ja. doch mal Danke an alle Zuhörer, weil du hast mir jetzt mal eine Zahl zugeflüstert. Ich fand das nicht schlecht.
Du hast mir eine Zahl zugeflüstert.
Ja, wir haben ja viele tausend Zuhörer mittlerweile erreicht.
Richtig, wir haben, ja genau, wir haben viele, viele tausende Zuschauer erreicht im fünfstelligen Bereich. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, ja. Nicht, dass wir dann okay. immer an diesen Zahlen gemessen werden, weißt du. Ja. Aber ja, also vielen Dank. Der Dank gebührt natürlich unseren Zuhörern, auch für die zahlreichen Einschriften. Wir haben viel Feedback gekriegt, nur, also ich glaube nicht, ich will nicht angeben, aber ich glaube, es war nur Positives bis auf konstruktive Kritik. Du hast mir gesagt, das hat dir immer gefallen in den letzten 13 Folgen, das ist ja das Allerwichtigste. Du bist ja der Promi in unserer Show hier. Und ja, du hast es gesagt, das Corona-Jahr hat das alles so ein bisschen befeuert. Wir hatten das natürlich auch davor schon geplant, eher so als ja als zusätzliches Angebot im Olympia-Jahr, das dann bis Olympia so aufgebaut wird. Dann hat Corona uns in Anführungsstrichen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich denke, für viele da draußen war das aber kein Strich durch die Rechnung, sondern ja ein gutes Ersatzprodukt, gerade für die Podcast-Fans. Und es gab ja noch mehr Podcasts, auch im Tischtennisbereich, allen voran natürlich die Plattenplauscher um Lennart und Erik, aber auch noch ein paar andere Podcasts im Tischtennisbereich, die da ins Leben gerufen wurden. Und insgesamt ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache für die Leute, die das gerne hören, die sowieso Podcast-Fans sind. Und Richard, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir das auf jeden Fall weitermachen, dass wir sicher noch den einen oder anderen spannenden Gast in petto haben.
Auf jeden Fall, das ist der Plan.
Richtig, vielleicht können wir die Frauenquote noch ein bisschen erhöhen im kommenden Jahr. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf all das, was kommt.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man so ein bisschen jetzt zurückblickt und guckt, das ist ja nicht eine Nachahmergeschichte, aber eben Podcast im Tischtennis. Wir hatten am Anfang ja quasi nur ganz, ganz, ganz wenige. Jetzt gibt's ja doch den einen oder anderen, der da auch eben mitmacht. Ich finde das klasse. Ich finde es auch, dass die Podcasts, die es im Augenblick sich so entwickelt haben, so verschiedene Bereiche abdecken. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und ja, gibt noch viele, viele Themen, auch im nächsten Jahr. Benedikt, wir machen das weiter.
Wir lassen uns
da nicht aufhalten.
Wir lassen uns nicht aufhalten. Was wünschst du dir denn für 2021, lieber Richard? Sowohl im Podcast-Bereich als auch privat und beruflich. Kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen oder fangen wir dann die Folge nochmal von vorne an?
Wir fangen dann eigentlich die Folge von vorne an. Also zunächst mal wünsche ich mir natürlich Gesundheit. Dann wünsche ich mir, dass wir wieder spielen können, auch Wettkämpfe spielen können. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir das auch erfolgreich machen. Und für einen Podcast wünsche ich mir weiter möglichst viele, ja, bunte Gäste, da müssen wir noch mal schauen, was wir noch alles an Möglichkeiten haben. Da gibt es noch ein paar, aber das besprechen wir beide dann.
Das wollte ich gerade sagen. Und es gibt doch genug lustige und spannende Vögel, die wir noch nicht abgefrühstückt haben, um es mal so zu sagen. Ja, genau, den Dank haben wir, glaube ich, schon ausgerichtet. Auf jeden Fall solltet ihr uns mal schreiben, was wir im kommenden Jahr noch besser machen sollen oder noch mehr oder noch anders. Wir sind da um konstruktive Kritik immer dankbar und wir haben, glaube ich, auch immer versucht, eure Fragen und Anfragen und Hinweise mit einzubauen. Und die wir noch nicht mit eingebaut haben, die stehen auf jeden Fall noch auf unserer Liste und die werden wir auch noch bearbeiten, lieber Richard. Wir müssen noch ein Lied singen, ne?
Ist nicht dein Ernst. Ich habe gedacht, das hast du vergessen. Wir waren so im Flow.
Tannenbaum oder kannst du, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zu, oder?
Ja, wir probieren's, also wenn nicht, dann lasse ich dich alleine singen, aber wir können es gemeinsam mal versuchen.
Ja, wir können es versuchen, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns davor und jeder, der sich zu sehr fremdschämt oder weiß, dass es sich zu sehr fremdschämen wird, kann dann direkt den Podcast schon ausmachen mit der Gewissheit, dass danach nichts mehr kommt.
Und ich bitte diese Sanges-Performance dann nicht zu weit zu streuen und zu weit in abgehackter Form zu veröffentlichen.
Das stimmt, ja. Und ich muss noch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin leicht erkältet seit mehreren Wochen. Meine Stimme ist auch nicht bei 100%. Also das Benedikt, ich bin nicht zu verzeihen. Komm. Wir sagen noch tschüss, tschüss, schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleibt uns treu, bleibt dem Tischtennis treu, bleibt gesund und wir sehen uns im Jahr 2021.
Benedikt, Du hast das perfekt zusammengefasst, dem kann ich mich nur anschließen.
Okay, wir singen nur eine Strophe, mehr nicht, okay?
Einverstanden. Bist du
bereit? Drei,
aber
zwei,
sowas von.
Eins,
O Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur
zur Sommerzeit.
Nein, auch im Winter,
wenn es schneit. Du hast Synkopen drin.
O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh mein Gott, das war ganz großes Kino. Ciao, ciao.
Ciao.